Nachrichten von Radio Dreieckland.
Nicht die Nachrichten sind es, die ihr in der nächsten Stunde hier auf Radio Dreieckland hören werdet, sondern wie immer am Samstag der Blick in die Woche. Eine Zusammenfassung von verschiedenen Beiträgen, die im Laufe der Woche hier im Info an den verschiedenen Tagen produziert worden sind. Beiträge, die auch noch eine Relevanz haben für die kommenden Wochen und sicherlich auch für das Jahr 1992. Die vergangene Woche war nun die sogenannte Weihnachtswoche. Dies hatte auch seine Auswirkungen auf das Info. Obwohl wir eigentlich nicht so viel von weihnachtlichem Brauchtum und Feiern halten, waren doch einige Teams nicht voll besetzt. Das führte dazu, dass es an manchen Tagen nur ein Schwerpunkt-Info oder auch gar kein Info gegeben hat. Deswegen wird in der kommenden Stunde nur Beiträge im Programm drin sein, die entweder am Montag produziert worden sind oder am Donnerstag und ein kleiner Schnippel aus dem Mittwochs-Info. Folgende Themen haben wir in der nächsten Stunde vorgesehen. Zunächst ein Gespräch mit Axel Meyer von der Bürgerinitiative Riegel. Und zwar geht dieses Gespräch um die neuesten Pläne der Schweizer Firma NAKRA, die ja bekanntlich, wir haben auch schon öfters darüber berichtet, auf der Suche ist nach einem atomaren Endlager entlang des Hochrheins. Und die neuesten Absichten dazu in einem Gespräch, in einem Beitrag, den ihr jetzt als nächstes hören werdet. Als zweiten Beitrag haben wir vorgesehen einen Beitrag, der am vergangenen Donnerstag im Rahmen des Anti-Abschiebe-Infos gelaufen ist. Dieser Beitrag ist ein längeres Gespräch mit dem zuständigen Beamten, der demnächst für das zu schaffende Sammellager für Flüchtlinge in Freiburg zuständig sein wird. Die Landesregierung beabsichtigt, in Baden-Württemberg mehrere Sammellager für Flüchtlinge einzurichten. Dorthin sollen die unmittelbar nach Ankunft in Baden-Württemberg transportiert werden und es soll verhindert werden, dass Flüchtlinge überhaupt noch Kontakt zur Bevölkerung bekommen und dass so ein Sammellager im Prinzip nur ein ganz schneller Durchlauf ist, bis, so hofft jedenfalls die Landesregierung, bis zur endgültigen Abschiebung. Wie das in Freiburg konkret aussieht, wie weit da die Pläne fortgeschritten sind, inwieweit Gerüchte stimmen, dass in der Bourbon-Kaserne ein riesiges solches Sammellager eingerichtet werden soll, dazu eben das Gespräch in unserem zweiten Beitrag. Der dritte Beitrag kommt ebenfalls vom Donnerstag. Er ist ein Beitrag ein bisschen in eigener Sache, und zwar eine Reflexion des Inforedakteurs vom Donnerstag darüber, was das Info eigentlich ausmacht, was anstehende Diskussionen um Verbesserungen und Veränderungen für ihn bedeuten, ein bisschen ein Einblick in die alltägliche Infoarbeit, aber auch in das, was ein Inforedakteur mit diesem Info verbindet. Ja, und dann planen wir noch, falls die Zeit noch reicht, mehrere kürzere Beiträge, Kurzmeldungen euch zu Gehör zu bringen. Kurzmeldungen, die alle am Montag, im ersten Teil des Montagsinfos gelaufen sind. Soweit mal, dies alles mit reichlich Musik, werdet ihr in der kommenden Stunde hören. Die Musik kommt übrigens von Stimela, einer südafrikanischen Gruppe, und kommt von ihrer Platte The Unfinished Story. Die Schweizer Firma NACRA auf ihrer beständigen Suche nach dem atomaren Endlager am Hochrhein. Ein Beitrag des Montagsinfos von der vergangenen Woche.
Die Schweiz hat die ethische Verpflichtung, einen Nachweis über die Lagerung von hochradioaktivem Sondermüll bis zum Jahr 2000 zu führen. So eine Sprecherin der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Die NAGRA, so ist auch schon ihrem Namen zu entnehmen, die Schweizer Firma NAGRA sucht also einen oder mehrere Standorte für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Aus diesem Grund hatte sie Ende November zum Beispiel auch in den angrenzenden BRD-Gemeinden für Unruhe gesorgt. Sie wollte dort, wenn auch kein Lager suchen, so doch in diesem Zusammenhang in diesen Gemeinden Tests durchführen. Diese Tests seien notwendig für die geologische Erkenntnisgewinnung in dem grenzüberliegenden Kanton Schaffhausen, wo NAGRA Bohrungen unternimmt. Aber nicht nur da. An über 12 Stellen wurden Bohrungen gemacht. So auch in der 2000er Gemeinde Leugern im Kanton Aargau, dem Atomaargau, wo 4 von 5 Schweizer Atomkraftwerken stehen. Die Gemeinde Leugern, so war zu hören, möchte von sich aus das Atommüllendlager auf ihrem Gebiet haben. Über 80% der LeugernerInnen hatten sich Ende 1990 gegen einen Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Der Gemeindepräsident weiß größte Teile der Bevölkerung hinter sich. Warum? Wir befragten dazu Axel Meyer, unser Anti-Atomenergie-Gewissen aus dem hiesigen Teil des Dreiecklandes.
Da arbeiten ganz, ganz viele Leute in der Atomindustrie und deswegen gibt es in allen Abstimmungen zum Thema Atomenergie ganz große Mehrheiten pro Atomenergie. Und das, was im Aargau, im Atomaargau gibt, das ist in Leugern noch verstärkt und zwar einfach aus dem Grund, weil dieser kleine Ort Leugern liegt sehr, sehr nahe an, in diesem atomaren Bermuda-Dreieck der Schweiz. Also da sind ist das Atomforschungszentrum Bührenlingen, wenige Kilometer entfernt. Das ist das Atomkraftwerk Betznau gerade ums Eck und nach Leibstadt ist es nicht allzu weit. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute in dieser Gemeinde, die jetzt schon in Atomkraftwerken oder in Atomanlagen arbeiten. Und deswegen gibt es eine sehr große Akzeptanz. Und diese große Akzeptanz gibt es auch deswegen, weil Leugern jetzt schon Geld erhält von der Atomindustrie, einfach weil es sehr nahe an Atomanlagen liegt.
Die Akzeptanz für die Atompolitik ist also ein Ergebnis von Abhängigkeiten. Schwer lässt sich eine Atomanlage ablehnen, wenn die Atomwirtschaft den Arbeitsplatz stellt. Aber dennoch scheinen sogenannte Entschädigungszahlungen oder anders interpretiert Bestechungsgelder zusätzlich notwendig.
Alle Gemeinden in einem, die sehr nahe an Atomanlagen liegen, die kriegen einen reichhaltigen Geldsegen mit dem Ergebnis, dass die Leute das Maul halten sollen. Das ist eigentlich das Ergebnis von der Geschichte. In einem Radius von 10, 15 Kilometern gibt es einen reichhaltigen Geldsegen. Und jetzt bekommt diese Gemeinde Leugern schon Geld, weil sie eben in der Nähe von so vielen Schweizer Atomanlagen liegt und die würden ganz gern noch mehr Geld bekommen.
Zuweilen sieht sich das Atommüllunternehmen Nagra mit seinem atomaren Gewerbe einem nicht unerheblichen Widerstand ausgesetzt. Umso mehr genießt es jetzt, eine leicht käufliche Gemeinde gefunden zu haben. Vielleicht fällt die Entschädigungszahlung beim Bau des Lagers deshalb geringer aus. Die Standortsuche für ein solches Endlager ist ein Gemisch aus politischen und geologischen Problemen. Gibt es überhaupt ein geeignetes Endlager? Wie sieht Axel Mayer das geopolitische Terrain?
In Deutschland gibt es Salzstöcke, deswegen sagen die deutschen Geologen, das Salz sei das geeignetste Endlagermedium. In der Schweiz gibt es keine Salzstöcke. Was sagen die Geologen? Die Geologen sagen, der Granit sei das geeignetste Endlagermedium. Also bei den Geologen ist das so, dass das Gestein das Bewusstsein bestimmt. Und deswegen in der Schweiz gibt es ja überall gibt's die Alpen und da gibt es Granit. Und deswegen haben die Schweizer Geologen jetzt eine große, massive Granitplatte gesucht und haben dann an 12, 13 Stellen Tiefbohrungen niedergebracht. Und die Ergebnisse von diesen Bohrungen waren erschreckend natürlich. Die brauchte diese massive, undurchlässige Granitschicht. Und was haben sie an allen Stellen gefunden? Poröses Gestein, Risse, Klüften, Spalten. Und an ganz vielen Stellen haben sie ein riesiges Kohlelager gefunden. Und da, wo Kohle liegt, da kann man keinen Atommüll lagern. Und das war einfach das Problem. Und von diesen 12 Bohrungen war lediglich eine Bohrung erfolgreich. Und das war die Bohrung in Leugern. Und dieser Erfolg dieser Bohrung ist aber sehr stark eingeschränkt. Und zwar einfach aus dem Grund, Richtung Süden grenzt dieses Gebiet ganz nah an einen großen Kohletrog. Und Richtung Norden grenzt das Gebiet ganz nah an die Grenze zur Bundesrepublik. Und das ist also ein sehr schmaler, massiver Granitstreifen, der dann an dieser einen Stelle gefunden wurde. Und die Geologen der Nagra bezweifeln im Moment selber, ob man in so einem schmalen Gebiet überhaupt Atommüll lagern kann, ob die Ausdehnung dieser massiven Granitschwelle überhaupt ausreicht.
Wenn auch das Angebot an sogenannten geeigneten Stellen auch gering ist, wird sich die Gemeinde Leugern noch etwas heftiger anbiedern müssen, um das Endlager für hochradioaktiven Müll doch noch zu bekommen. Die Nagra sucht, wie gesagt, auch an anderen Stellen. Mangels genügend Granitfelder, auch in Ablagerungsgestein, in Sedimenten. Das hat neben geologischen aber auch noch ganz andere Gründe.
Die Nagra versucht schon verschiedene Angebote sich einzuholen. Das hat aber auch damit zu tun und diese Abwiegelei jetzt von Regierungsstellen hat natürlich auch mit einer Analyse vom Widerstand zu tun. Die Nagra wird sich bemühen, möglichst lange zu warten, mit der Festlegung auf einen Standort. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man den Widerstand in Gorleben und in Kaiseraugst schon an anderen Stellen sehr genau analysiert hat. Und da hat man herausgefunden, wenn man sich frühzeitig auf einen Ort festlegt, wenn man sagt, an diese Stelle kommt das atomare Endlager, bedeutet das, dass sich an dieser Stelle ein großer Widerstand entfacht. Der Hintergrund, warum man sich das einfach jetzt noch offen halten will in so einer Frühphase, ist der, man versucht verschiedene Standorte, dann kann man die Kantone gegeneinander ausspielen, kann die Anwohner und Anwohnerinnen gegeneinander ausspielen und erschwert auf diese Art und Weise den Widerstand. Das heißt, die Regierung würde sich natürlich freuen, das atomare Endlager an die Stelle machen zu können, aber es ist im Moment aus Durchsetzungsstrategien heraus denkbar ungeeignet, weil sich dann ein Widerstand entwickeln könnte. zwar nicht im Ort selber, der Ort ist meines Erachtens gekauft, aber eventuell dann auch zum Beispiel auf der badischen Seite, also auf der anderen Seite des Rheins, wo ja auch noch Menschen wohnen.
Auf badischer Seite, damit ist die Gegend um Waldshut gemeint. Ein Widerstand von Seiten dieser Menschen ist noch nicht deutlich in Sicht. Das mag wohl an dem frühen Stadium der Sache liegen. Auch lässt sich nicht spekulieren, ob die pessimistische Sicht, eine Atomanlage mehr oder weniger, was soll's, Oberwasser kriegt oder nicht. Sogenannter offizieller Widerstand halte aus dem Hochschwarzwald. Die Gemeinden und der Landkreis haben Protest eingelegt. Welche Hintergründe hat ein solcher Protest? Nochmal Axel Mayer.
Diese Region da oben heißt nicht umsonst Hochschwarzwald, denn die Region ist hochschwarz. Und dort oben, die Region, gerade der Landkreis Waldshut, ist sehr stark dominiert von der CDU. Und beim letzten Landesparteitag der CDU in Baden-Württemberg, der vor wenigen Monaten stattgefunden hat, waren eigentlich die Vertreter aus dem Landkreis Waldshut die sich noch am intensivsten überhaupt für die Nutzung der Atomenergie in Deutschland ausgesprochen haben. Das heißt, die Waldshuter CDU, die dort oben ganz massiv in diesem Hochschwarzwald das politische Geschehen beherrscht, besteht hauptsächlich aus Atomkraftbefürwortern. Und dieser Widerstand von der offiziellen Seite aus der Region Waldshut hat sich leider sehr häufig darauf beschränkt, dass man eigentlich auch teilhaben wollte an diesem Geldsegen. Das heißt, wenn die Gemeinden auf der Schweizer Seite des Rheins bestochen werden von der Atomindustrie, dann möchte man doch bitte auch in diesen Goldregentaler aus der Schweiz zu stehen kommen. Man möchte also auch da finanziell beteiligt werden. Also von der offiziellen Seite her ist dort oben sehr, sehr wenig zu erreichen. Was sich tut mit Bewegung, da ist natürlich sehr schwer, einfach auch aus diesen Hochschwarzwaldgründen ist es sehr schwer. Es gibt da oben Leute, die sich wehren, aber das sind im Moment noch sehr, sehr wenige.
Im Hochschwarzwald. Sehr wenige hat den Vorteil, es können nur noch mehr werden. Waldshut liegt gerade 100 Kilometer weg von Freiburg. Freie Anti-AKW-Gruppen gibt's genug. Eine Frage ist die des Konzeptes, mit dem ein Erfolg erreicht werden kann.
Das Problem ist, dass in den Köpfen der Anti-Atom-Bewegung und auch der Ökologie-Bewegung, da herrschen noch diese alten Konzepte vor. Da denkt man noch an so schöne politische Gegner, wie zum Beispiel an Herrn Filbinger, die einfach gesagt haben, an diese Stelle kommt das Atomkraftwerk, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, dass sich die Leute gewehrt haben. Und wir gehen immer noch von diesen alten Konfliktfeldern aus oder Stadtbahn wischt. Zwischenzeitlich hat die andere Seite aber unseren Widerstand hervorragend analysiert und hat da ihre Schlussfolgerungen draus gezogen und hat ganz neue, sehr raffinierte Durchsetzungsstrategien entwickelt. Und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man immer noch an diese alten Formen von Auseinandersetzungen denkt, dann wird man irgendwann überrascht sein.
I was on the wing of a bird.
Der nächste Beitrag jetzt in der Sendung Rückblick, Blick in die Woche, beschäftigt sich mit dem Thema Sammellager für Flüchtlinge. Die baden-württembergische Landesregierung plant, sogenannte Bezirkssammellager in Baden-Württemberg einzurichten. Lager für Flüchtlinge, die letztendlich nur der schnelleren und reibungsloseren Abschiebung der Betroffenen dienen sollen. Dazu hat am Donnerstag im Rahmen des Anti-Abschiebe-Infos der Redakteur einen Beitrag gemacht. Ein Beitrag, der sich auch konkret mit der Freiburger Situation, so wie sie 1992 vielleicht entstehen könnte, sich beschäftigt.
Ich glaube, dass das ein Hauptproblem ist, das die Bevölkerung zu Recht belastet. Im Augenblick ist es so, dass die Asylbewerber, die sich hier melden, über Sammelunterkünfte relativ schnell den Gemeinden zugewiesen werden. Es soll in Zukunft so sein, dass in diesen Sammelunterkünften, in diesem allseits jetzt bekannten 6-Wochen-Verfahren versucht werden soll, diesen, wie ich es vorher genannt habe, Aussiebeprozess zu machen, nämlich die wirklich Asylberechtigten rauszufiltern und nur noch die den Gemeinden zuzuweisen, sodass die große Zahl derer, die, ich nenne es jetzt nochmal Armuts- und Wirtschaftsflüchtlinge sind, die wir leider Gottes nicht aufnehmen können, direkt aus den Sammelunterkünften abgeschoben werden.
Ja, das war der bundesdeutsche Justizminister Kinkel in einem Radiogespräch. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 12. Dezember ein Gesetz verabschiedet, ein sogenanntes Asylorganisationsgesetz. Danach sollen neben den schon erwähnten Sammellagern, die Herr Kinkel gerade eben angesprochen hat, nun auch Bezirkssammellager eingerichtet werden. In Frage kommen Freiburg, Reutlingen, Ludwigsburg und Rastatt. Vor dieser Sendung, beziehungsweise vor Weihnachten noch, hatten wir die Möglichkeit, mit dem Verantwortlichen dieser Bezirkssammelstelle in Freiburg zu sprechen, ein Herr Eirich im Regierungspräsidium. Er ist zuständig und wird wahrscheinlich auch Leiter der zukünftigen Bezirkssammelstelle in Freiburg werden. Das Gespräch, etwas länger, ungefähr 15 Minuten, ungeschnitten, weil es in Anbetracht der, weiß ich was, gesundheitlichen Situation nicht möglich gewesen ist, alles ausführlich und genau vorzubereiten. Trotzdem nun dieses Gespräch mit Herrn Eirich vom Regierungspräsidium in Freiburg.
Sammellager wird errichtet in Freiburg in der Vauban-Kaserne. Was ist davon zunächst bislang klar? Ich glaube, es gibt auch noch einige Unklarheiten in der weiteren Planung, obwohl es ab 1. Januar 1992 bereits laufen soll.
Also Unklarheiten gibt es bei uns eigentlich keine. Es ist in der Tat vorgesehen, dass Bezirksstellen für Asyl eingerichtet werden in allen Regierungsbezirken. Ob die am 1. Januar bereits ihre Arbeit aufnehmen oder vielleicht etwas später, das hängt davon ab, ob es dem Bund gelingt, die dafür erforderlichen Gesetzgebungsvorhaben rechtzeitig zu verabschieden. Ich würde eher damit rechnen, dass es so Frühjahr vielleicht 1.4. werden wird.
Vorgesehen ist die Vauban-Kaserne. Mit wie vielen Plätzen ist da zu rechnen?
In der Vauban-Kaserne sind 500 Unterbringungsplätze vorgesehen, wie übrigens in allen anderen Bezirksstellen im Land Baden-Württemberg auch. Diese Zahl 500 kommt unter anderem dadurch zustande, dass der Bund meint, unter einer derartigen Zahl würde es sich nicht rentieren, mit Bundesdienststellen da reinzugehen.
Ist 500 auch die Höchstgrenze gleich?
500 ist gleichzeitig die Höchstgrenze, ja.
Wie viele Lager in Baden-Württemberg gibt es dann dieser Art?
In Baden-Württemberg gibt es 4 sogenannte Modellbezirksstellen, also für diejenigen, mit deren Ablehnung aller Voraussicht nach zu rechnen ist. Und 2 Bezirksstellen für die klassischen Modelle, also das Verfahren, wie es bisher auch durchgeführt worden ist.
Mhm. Wissen Sie, an welchen Orten diese Stellen eingerichtet werden?
Das ist im Wesentlichen schon beschlossen, ja. Da müsste ich mal kurz nachgucken, wo das ist. Also in Freiburg natürlich, das ist unsere, kleiner Moment. Mhm. Freiburg, Reutlingen, Ludwigsburg und Rastatt sind für die Modellbezirksstellen vorgesehen und Karlsruhe und Göppingen für die Bezirksstellen im klassischen Verfahren.
Das heißt praktisch, die Flüchtlinge werden von der Stelle, zentralen Stelle in Karlsruhe zugewiesen an diese Bezirksstellen oder wie geht das praktisch?
Also in der zentralen Anlaufstelle werden die Flüchtlinge künftig nur noch 1 bis 2 Tage sich aufhalten und werden von dort in die klassischen Bezirksstellen und in die Modellbezirksstellen weitergereicht. Soweit sie in den Modellbezirksstellen sind, sollen sie während der gesamten Dauer des Asylverfahrens dort wohnen bleiben. Wenn sie in die klassischen Verfahren kommen, dann werden sie so wie bisher auch letztlich in die Gemeinden zugewiesen.
Wer ist hier in Freiburg zuständig für die Stelle? Regierungspräsidium oder noch eine andere Stelle?
Das Regierungspräsidium.
Und welche Stellen sind zusätzlich noch in diesem Bezirkssammellager integriert?
Also die Bezirksstelle hat ja als wesentliches Ziel im Auge das Verfahren möglichst zu beschleunigen. Das heißt, es sollen nach Möglichkeit innerhalb von 6 Wochen die Asylverfahren mit allem, was dazugehört, abgewickelt werden. Die Zuständigkeiten sind ja äußerst unterschiedlich beim Bund und beim Land. Und man will deswegen versuchen, um Reibungsverluste zu verhindern, alle diese Dienststellen unter ein Dach zu vereinen. Es wird also einmal das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge darin vertreten sein. Es wird die Unterbringungsverwaltung dort vertreten sein. Es wird eine Ausländerbehörde des Landes darin sein. Und es wird eine zentrale Abschiebebehörde für den ganzen Regierungsbezirk dort aufgebaut.
Innerhalb der Vauban-Kaserne?
Innerhalb der Vauban-Kaserne, jawohl.
Das heißt also, die Polizei, die Exekutivgewalt ist dort auch vertreten?
Die Polizei ist dort auch vertreten, ja.
Was heißt jetzt nun offensichtlich unbegründete Flüchtlinge bzw. Asylanträge?
Also das ist ein Begriff, der aus dem Bundesrecht stammt. Das Asylverfahrensgesetz unterscheidet ja bei der Ablehnung von Asylanträgen zwischen einfach unbegründeten und offensichtlich unbegründeten. Das ist im Grunde genommen eine Sache, die sich an Erfahrungen orientiert. Es ist kein Präjudiz für die spätere Entscheidung mal zunächst. Es ist also durchaus denkbar, dass jemand, der in offensichtlich unbegründeten Verfahren ist, aufgrund persönlicher Umstände oder aufgrund der Entwicklung in seinem Heimatland, dann in das klassische Verfahren überführt wird. Das wird sich im Wesentlichen wohl an bestimmten Länderlisten orientieren.
Hätten Sie da Beispiele dafür?
Ja, natürlich. Wenn jemand aus Schweden oder aus der Schweiz kommt, dann kann man aller Voraussicht nach eher davon ausgehen, dass sein Asylantrag nicht begründet ist, als wenn er aus anderen Ländern kommt, die bekannt sind, die ich jetzt nicht nennen brauche.
Ne? Ja, also ich meine, offensichtlich kommen aus Schweden und aus der Schweiz nicht so viele Flüchtlinge, die zumindest Asylantrag stellen.
Ja.
In der Regel kommen die Flüchtlinge aus Osteuropa und aus Türkei, Jugoslawien, Libanon.
Ja.
Sind dort Länder dabei, die als offensichtlich unbegründet eingestuft
werden? Das liegt ja noch nicht fest. Das ändert sich auch im Grunde genommen anhand der politischen Verhältnisse, die dort herrschen. Wir rechnen damit, dass etwa 30% der Asylbewerber, die ins Land kommen, als offensichtlich unbegründet eingestuft werden können, was angesichts einer Ablehnungsquote von über 10% sicherlich nicht so hoch gegriffen ist.
Na, jetzt gibt es vielleicht konkrete Beispiele, zum Beispiel Flüchtlinge aus Polen, aus Bulgarien, aus Rumänien.
Ja.
Würden die zu den offensichtlich unbegründeten Fällen zählen in der derzeitigen Situation?
Ja. Also aus Polen würde ich, glaube ich, persönlich meinen, ja, in der derzeitigen Situation. Wobei es natürlich durchaus sein kann, dass das individuelle Vorbringen eine andere Entscheidung rechtfertigt. Mhm. Das wird ja nicht pauschal anhand der Länder entschieden, sondern auch anhand des Vorbringens. Man wird sich aber zunächst mal auch an den Ländern orientieren müssen. Also Polen, glaube ich, da braucht man nicht allzu lange darüber zu diskutieren. Anders sieht es natürlich bei Bulgarien aus und bei Rumänien. Mhm. Das ist in der Tat außerordentlich problematisch. Angesichts der derzeitigen Situation weiß ich nicht, ob man Rumänien da so ohne weiteres mit dazu zählen könnte.
Mhm. Vielleicht weitere Beispiele, Jugoslawien oder auch Türkei?
Also Jugoslawien und Türkei hat eine relativ hohe Anerkennungsquote, zumindest was also den Bereich Kosovo betrifft. Die aktuelle Bürgerkriegslage in Jugoslawien ist ja bekanntlich nach unserem Asylrecht kein Anerkennungsgrund. So dass ich meine, Jugoslawien wird wegen dieser Kosovo-Problematik nicht so ohne weiteres drunter zu fassen sein. Bei der Türkei ist es ähnlich für bestimmte Bereiche. Aber man wird natürlich nicht sagen können, dass alle, die aus Jugoslawien kommen oder alle, die aus der Türkei kommen, da ohne weiteres begründete Asylanträge stellen werden können. Mhm.
Im Einzelfall muss das also zu prüfen sein.
Das muss im Einzelfall geprüft werden. Es gibt sicherlich bestimmte Länder, wo man sagen kann, pauschal, wer aus diesem Land kommt, wird aller Voraussicht nach nicht verfolgt sein. Es gibt andere Länder, in denen man differenzieren muss. Und es gibt sicher auch Länder, in denen eben wohl von vornherein gesagt werden muss, da müssen wir schon gründlicher nachprüfen. Mhm.
Kommen wir zu einem weiteren Punkt, zu den Kosten, die diese Bezirkssammellager quasi umfassen. Mhm. Gibt es dort konkrete Vorstellungen bereits?
Wie meinen Sie die Kosten?
Ja, also wie teuer das quasi den deutschen Steuerzahler, die deutsche Steuerzahlerin kommt?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also da gibt es keine so eindeutigen Festlegungen, weil natürlich das Personal den Steuerzahler erhebliches Geld kostet. Da gibt es nur Schätzwerte. Also wir rechnen damit, dass jeder Asylbewerber den Steuerzahler so ganz pauschal im Monat etwa 1.000 Mark kostet. Hm.
Mir ist eine Zahl genannt worden von 100 Millionen D-Mark, die es kosten wird.
Unsere Bezirksstelle?
Ja.
Das ist sicher zu hoch gegriffen. Wir müssen die Umbaukosten erst noch im Einzelnen feststellen. Bekanntlich ist ja die Vauban-Kaserne derzeit noch genutzt. Es wäre auch kein guter Stil, politisch gesehen, wenn man jetzt da drin rumlaufen würde und irgendwelche Umbaumaßnahmen planen würde. Deswegen müssen wir doch so lange warten, bis die Franzosen tatsächlich abgezogen sind. Aber diese 100 Millionen ist mit Sicherheit wesentlich zu hoch gegriffen. Mhm. Ich rechne, um das mal klar zu sagen, mit Umbaukosten pro Platz zwischen 1.000 Mark und 3.000 bis 4.000 Mark maximal. Mhm.
Ja, ich hatte jetzt die neu eingerichteten Stellen, zum Beispiel beim Gericht oder in der Verwaltung, schon mit dazu gezählt.
Ja, da, also ich kann das nur für die Umbaukosten sagen. Also diese Personalstellen, die sind dann eben in der Pauschale mit diesen 1.000 Mark drin, ne, pro Monat. Mhm. Das müsste man dann eben entsprechend umrechnen. Mhm.
Das heißt also, ich entnehme aus Ihren Worten, Vauban-Kaserne ist ab 1. Januar noch nicht zur Verfügung. Wie läuft das denn praktisch?
Ja. Also wenn die Vauban-Kaserne noch nicht zur Verfügung steht, dann müssen wir für den reinen Verwaltungsteil eine andere Zwischenlösung suchen. Wenn es tatsächlich erforderlich wird, das wird also nur dann erforderlich, wenn tatsächlich zum 1. Januar die ersten Bundesbeamten erscheinen und ihre Aufgaben wahrnehmen wollen. Damit rechne ich eigentlich nicht. Mhm. Ich hoffe andererseits auch, dass es uns gelingt, relativ früh in der Vauban-Kaserne starten zu können.
Mhm. Und bis das noch nicht passieren kann, existiert also quasi auch kein Bezirkssammellager oder firmiert es dann zum Beispiel in der Kaplerstraße?
Nein, dann müssen wir eben die Unterbringung in den bereits vorhandenen verschiedenen Sammellagern im Regierungsbezirk durchführen. Mhm.
Stichwort Kaplerstraße, da wurde genannt, dass die zum 31. Dezember schließt. Das heißt, sie bekommt auch keine neue, wie nennt man das, Zuweisung oder Aufgabe?
Nein, das weiß ich nicht, wo das herstammt. Also das müsste ich wissen.
Mhm.
Und von mir stammt diese Aussage nicht.
Mhm. Was passiert mit der Kaplerstraße?
Nichts Besonderes. Die Kaplerstraße ist derzeit nicht ganz voll belegt, weil sie renoviert werden muss und desinfiziert werden muss. Wir haben da einen Schädlingsbefall. Und die Kaplerstraße wird, sobald sie fertig ist, entweder als Wohnheim für Kontingentflüchtlinge benutzt, das hängt von dem Zugang, den wir jetzt im Frühjahr erwarten aus der Sowjetunion zusammen, oder wie bisher als staatliche Sammelunterkunft für Asylbewerber.
Also das geht so weiter wie bisher?
Ja, das geht so weiter wie bisher. Ne?
Noch ein anderer Punkt, die Gerichte, Verwaltungsgerichte insbesondere, haben schon, glaube ich, angekündigt, dass sie nicht imstande sind, diese 6-Wochen-Frist, innerhalb der in den Bezirkssammellagern dann auch entschieden werden soll, einzuhalten.
Ja.
Sondern Sie haben gesagt, das ist praktikabel, beziehungsweise nicht praktikabel.
Ja.
Wie gehen Sie mit dem Punkt um?
Ja nun, ich meine, das ist ja kein Dogma, diese 6-Wochen-Frist. Das müssen halt alle unter größtmöglicher Anspannung sich bemühen, das Verfahren möglichst zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und was dann am Schluss dabei rauskommt als durchschnittliche Verfahrensdauer, das wird sich zeigen. Wenn es keine 6 Wochen sind, dann wird es vermutlich etwas mehr sein.
Mhm. Ihnen ist es auch neben dem Gericht, was ich etwas... querleg kann man nicht sagen, aber zumindest etwas ungehalten gegenüber den Planungen der Verwaltung geäußert hat. Ihnen ist darüber hinaus auch bekannt, dass zum Beispiel die Liga der Wohlfahrtsverbände die Betreuung in diesen Sammellagern ablehnt?
Die Liga der Wohlfahrtspflege ist zurzeit in Verhandlungen mit dem Innenministerium über die künftige finanzielle Ausstattung der betreuenden Verbände. Und erst wenn diese Frage geklärt ist, wird darüber entschieden, ob die Betreuung in den Sammellagern aufgenommen wird oder nicht.
Mhm.
Für uns ist es deswegen kein so ein wahnsinnig großes Problem, weil wenn sich die Liga außerstande sieht, die Betreuung zu machen, dann würden wir es mit staatlichen Betreuern selbst übernehmen.
Mhm. Soweit Herr Eirich vom Regierungspräsidium in Freiburg zu der Planung des Bezirkssammellagers in Freiburg in der Vauban-Kaserne.
Tunes. silent symphony. And speaking of the power of forgotten tickets, Mother Nature is weeping. All the truth is going away. So we sing of insanity. Oh, just another day. Motor cars are swerving. All the cleaves of the crooked band. And many people feel that this year will be the end.
In den folgenden zwei Beiträgen hier im Blick in die Woche geht es um das Info selber, um die Informationssendung von Radio Dreieckland. Dazu zunächst ein Beitrag vom vergangenen Donnerstag von dem dortigen Redakteur.
Der verantwortliche Redakteur, wie gesagt nicht in Freiburg, schreibt aber, ihr wolltet doch schon immer mal wissen, wie das Info sich selbst versteht. Zu Weihnachten geht dieser Wunsch nun also in Erfüllung.
Werktags von 18 Uhr bis 19 Uhr ist hier auf 102,3 MHz das Info zu hören. Eine Sendung, deren Konzept sich grob gesagt so zusammenfassen lässt. Wir wollen hier aktuelle Themen hintergründig aufarbeiten. Dass dies oft nur sehr mangelhaft klappt, dürfte euch als Hörerinnen und Hörern möglicherweise aufgefallen sein. Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Besinnung. Da gilt es auch als RDL-Redakteur, Verbundenheit mit dem abendländischen Kulturkreis zu zeigen und in der Hast des Alltages innezuhalten. Aber nicht, um auf das Kindelein zu schauen, sondern um euch einiges über das Konzept vom Info, aber auch von den Schwierigkeiten zu erzählen, mit denen der Info-Redakteur oder die Info-Redakteurin zu kämpfen hat. Bevor ich in das Infoteam von RDL eingestiegen bin, hatte ich, so kann ich mich erinnern, keine hohe Meinung von dieser Sendung. Spontan gefragt, wie das Info auf mich wirke, habe ich damals mal geantwortet, das Info ist langweilig. Nunmehr aktiver Inforedakteur stießen meine Vorsätze, ein hörbares, anregendes, linksradikales Info zu machen, auf einen Haufen Schwierigkeiten. Kurz zusammengefasst. Erstens, linke Politik ist langweilig. Zweitens, sind Infomacher und Macherinnen mit einem permanenten Mangel konfrontiert. Drittens, soll einem Infomachen auch selber etwas geben. Und viertens, wer Radio macht, übt Macht aus. Oder etwas genauer ausgeführt, zum ersten Punkt. Breite Bewegungen, als deren Sprachrohr oder Diskussionsmedium sich RDL anbieten könnte, sind derzeit weit und breit nicht in Sicht. Übrig ist eine Vielzahl an Initiativen, die aber selber kaum noch recht an Gesellschaftsveränderung zu glauben vermögen. Die weiter wurschtelnde Linke ist in der Defensive. Und was sie noch so tut, stößt in der Bevölkerung auf wenig Interesse. Dieser Umstand lässt sich auch durch engagiertestes RDL-Gefunke nicht aufheben und erst recht nicht durch moralisierende Hilferufe bekämpfen. Wo Versuche, die Gesellschaft durch Selbstorganisation zu verändern, abnehmen, sinkt auch das Interesse an einer Vertiefung, an einem Informiertsein über den Stand linker Diskussionen. Und zack, wird der Sender abgeschaltet. Zum zweiten Punkt. Mit einem gesellschaftlich produzierten Mangel ist Mensch permanent konfrontiert. Mangel an Diskussion, an Ideen, an Wohnraum und so weiter und so fort. RDL-spezifische Mängel kommen hinzu. Billige Technik, kein benutzbares Archiv, zu wenig Zeit, um lange zu recherchieren, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu wenig Gelegenheit zur Reflexion. Ein Beispiel aus dem Info-Alltag. Mensch wühlt sich in ein regionales Thema in kurzer Zeit herein, ohne vielleicht die kommunale Szene seit Jahren zu verfolgen, ohne zu wissen, welche Leute Wissenslücken einfacher stopfen könnten, in aller Eile. Und das Info verlangt eben die Fähigkeit, unter Zeitdruck Themen zu erarbeiten, kommt am Ende vielleicht nur ein halbkritischer Beitrag heraus, bei dem wichtige Aspekte nicht erwähnt werden oder gar falsche Zahlen verwendet werden. Andere Medien umgehen das, indem sie sich professionalisieren. Für RDL kommt das aber nicht in Frage und daher wird uns die Knappheit und die Kohleknappheit immer weiter verfolgen. Infomachen ist kein Service für die Hörerinnen und Hörerschaft, sondern ich will beim Info-Sendungsmachen auch versehentlich mal Spaß haben oder ein Thema aufgreifen, was mich gerade beschäftigt. Das heißt, es kommen auch Beiträge ins Donnerstagsinfo, die mich gerade interessieren, auch wenn sie nicht top aktuell sind und erst recht nicht in der bürgerlichen Öffentlichkeit auftauchen. Vielleicht macht ein Beitrag nur ganz wenige Hörerinnen und Hörer an, mir hat er aber was gegeben. Natürlich ist es wesentlich schwieriger, ein Thema distanziert zu behandeln, wenn eigene Betroffenheit dahinter steckt. Und es gibt keine Verpflichtung, ein Thema aufzugreifen und erst recht keinen Ticker, von dem wir das Aktuellste vom Aktuellen ablesen. Info sollte von Individuen gemacht werden und nicht als entfremdete Arbeit. Mein vierter Aspekt ist, insgesamt ist es nicht einfach, mit der scheinbaren Macht umzugehen, die die Verfügung über wöchentlich eine halbe Stunde einem beschert. Mensch sitzt mehrere Stunden an einem Beitrag und fordert dann die Hörerinnen und Hörer auf, hier ins Studio anzurufen. Aber wohl niemand würde anrufen, um eine nicht verstandene Stelle nachzufragen. Wer das Mikro hat, hat die Macht. Mein Versuch, Hörerinnen und Hörer zu neuen Einsichten oder gar unkonventionellen Gedanken anzuregen, kommt in einseitiger und damit autoritärer Form übers Radio an diese, was ein nicht zu vermeidendes Paradox ist. Das waren jetzt von mir ausgewählte vier wichtige Aspekte des Infomachens. Ein besseres Info zu machen, wie das gehen soll, darüber wird derzeit auch im Gesamtinfo diskutiert. Eine Idee, die durch den Raum geistert, ist die einer Professionalisierung. Da fragen uns auch die Lohnschreiberlinge von der Z, ob es nicht, Zitat, über kurz oder lang unumgänglich sein wird, bezahlte Redakteure für die Aufarbeitung aktueller Themen zu beschäftigen, Zitat Ende. Nun ja, für Leute, die ihren Kopf verdienen, ist die Existenz unbezahlten Engagements eine Provokation. Aber Info machen ist hier unbezahlt und vielleicht unbezahlbar. Wenn bezahlte Redaktionstätigkeit fürs Infomachen eingeführt würde, würden jedenfalls viele ihre Beteiligung am Infomachen einstellen. Das Interessante am Infomachen ist für mich auch der Freiraum, der sich einem hier bietet und der durch eine Professionalisierung, durch die damit verbundenen Zwänge, futsch wäre. Soweit meine kurze Weihnachtsansprache zum Info. Andere Info-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ganz bestimmt ganz andere Einschätzungen und Vorstellungen nennen. Hier habt ihr also nur eine von ca. 15 bis 20 gehört.
Ein anderer Aspekt von den Schwierigkeiten, die es zurzeit im Info gibt, war Gegenstand eines kleinen Beitrags vom vergangenen Mittwoch vom Fraueninfo.
Der Grund für die heutige etwas andere Infosendung liegt nicht alleine im weihnachtlichen "Ich muss über Weihnachten nach Hause fahren" Stress. Vielmehr geht es um ein grundlegendes Problem. Uns fehlen Frauen, die Lust und Zeit für die Infoarbeit haben. Das bedeutet konkret, dass ihr wahrscheinlich das Fraueninfo nur noch 2 oder 3 Mal hören könnt. Solltet ihr zu den Frauen gehören, die möchten, dass es weiterhin das Fraueninfo gibt, und wenn ihr euch aktiv einbringen wollt und könnt, es gibt ein letztes Krisentreffen am Donnerstag, den 9.01.92 um 20 Uhr im Radio. Das ist die Adlerstraße 12. Thank you.
Hiermit wären wir jetzt schon fast am Ende unserer Sendung Blick in die Woche. Es hat vielleicht noch Zeit für eine, maximal zwei Kurzmeldungen, die wir jetzt noch einspielen können. Kurzmeldungen, die am vergangenen Montag im Montagsinfo schon einmal hier im Sender zu hören waren.
Vor zwei Wochen im Montagsinfo haben wir darüber berichtet. In Stuttgart wurde ein leerstehendes Haus besetzt. Gegen die Besitzerin läuft ein Verfahren, also auch ein offizielles, wegen Zweckentfremdung. Die Vermutung von vorletzter Woche, dass eine Räumung nicht unmittelbar bevorstünde, wurde zur Wahrheit. Einen Nutzungsvertrag wie gefordert gab es bisher aber auch nicht. Die Stadt Stuttgart will erst räumen lassen, wenn die Besitzerin zusagt, nach der Räumung sofort mit der Renovierung zu beginnen und weiter zu vermieten. Ein recht guter Zugriff also. Letzte Woche im Montagsinfo war es schon kurz Thema DT64. Das sogenannte Jugendradio, seit Jahren aktiv in der Ex-DDR, steht immer noch auf der Kante. An diesem Montagmittag um 16 Uhr setzte sich das interne Gremium von Verwaltung und Staatskanzlei des Landes Brandenburg zusammen, um, so ein MEC vom Rundfunkreferat des Landes, eine Lösung zu finden. Die Überstülpung westdeutscher Mediengesetzgebung auf die DDR sah ein Weitersenden von DT64 nicht mehr vor. Letzte Woche hatte sich der neu gegründete MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, bereit erklärt, DT64 unter MDR rundfunkrechtlicher Verantwortung, oder besser gesagt Zensur, für ein halbes Jahr weitersenden zu lassen. Das war und ist keine Lösung für DT64. Gegen die Abwicklung von DT64 hat sich eine Gruppe Promis zusammenfinden lassen, die den Teilwiderstand gegen die funkstille Nacht promoten helfen. Seit zwei Tagen, bis heute Morgen um 6 Uhr, hatten Freunde von DT64 einen Gang des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, ORB, besetzt. Die Chefs von DT64 hatten heute alle Hände voll zu tun. Sie versuchen, ein Abwerben von RedakteurInnen und Redakteuren zu verhindern.
Und jetzt wären wir dann wirklich am Ende dieser Sendung angekommen. Das war der letzte Blick in die Woche im Jahre 1991. Ihr könnt uns in einer Woche 1992 an dieser Stelle wieder hören, wenn es wieder heißt Blick in die Woche. Verantwortlich für die Sendung war Traudl. Die Musik kam von der südafrikanischen Gruppe Stimela, The Unfinished Story.